ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Er galt als eine Art Lichtgestalt der evangelisch-lutherischen Landeskirche Mecklenburgs. Siebrand Siegert. Von 1921 bis 1954 wirkt er als Pastor an der Güstrower Pfarrkirche. Sein Name ist mit bedeutenden Ereignissen der mecklenburgischen Landesgeschichte verbunden. Mit dem Kampf der bekennenden Kirche, mit der Rettung Güstrows 1945, mit der Durchführung der Bodenreform. Doch Siebrand Siegert hat eine bislang verdrängte Seite. Im Zweiten Weltkrieg diente er als stellvertretender Lagerkommandant in mehreren Kriegsgefangenenlagern in Weißrussland. Dort kamen unschuldige Menschen ums Leben. In diesen Kunstkarten nähern wir uns dem komplexen Leben und Wirken Siebrand Siegerts. Mein Name ist Heiko Kräft.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Seit Dezember 1954 trug das Güstrower Haus der Kirche den Namen Siebrand Siegert. Jetzt, kurz vor dem 70. Jahrestag, wurde der Name des früheren Güstrower Pastors und späteren Landessuperintendenten entfernt. Der Grund? Während des Zweiten Weltkrieges diente Siebrand Siegert als stellvertretender Lagerkommandant in deutschen Kriegsgefangenenlagern in Weißrussland. In ihnen kamen während des Krieges Zehntausende sowjetische Kriegsgefangene ums Leben. Dazu gibt es nun detaillierte Erkenntnisse. Die Trennung vom Namen Siebrand Siegert sei kein leichter Schritt gewesen, sagt Propst Markus Antonioli vom evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg. Er hat die Arbeitsgruppe geleitet, die die Umbenennung empfahl.
Es geht uns nicht darum, eine Person jetzt moralisch zu bewerten und Gerichtsurteil zu fällen, aber natürlich müssen wir uns verhalten.
Es habe für ihn eine zentrale Prüffrage gegeben.
Wenn ein Nachfahre eines Opfers uns fragen würde, warum heute dieses Haus so benannt ist. Da hätte ich Mühe gehabt, das zu erklären.
Siebrand Siegert starb 1954. Dass er nun hinterfragt wird, liegt auch an seinen Nachfahren. Vor 5 Jahren wollten einige Güstrower ihn zum Ehrenbürger machen und dem Kommunisten Bernhard Quandt diese Würde streichen. Die Familie erhielt damals einen Hinweis auf die verdrängte Geschichte.
Mein Impuls war, wenn es wirklich belastende Unterlagen gibt, und die erkennen einem Quandt, wie auch immer man zu ihm steht, der ja als Widerstandskämpfer im KZ gewesen ist, die Ehrenbürgerwürde ab und sprechen sie einem Kommandanten eines Kriegsgefangenenlagers zu, in dem zigtausende verhungert sind. Das kann irgendwie nicht richtig sein, das kann irgendwie nicht gut gehen. Und ich wollte wissen, was ist da eigentlich dran?
Sagt Karl Matthias Siegert, Enkel von Siebrand Siegert.
Und so ist dann dieses ganze Thema Kriegsgefangenenlager sozusagen in Gang gekommen. Es war nie geheim, also es wussten alle, aber was da wirklich los war, das hat die wenigsten eigentlich interessiert, mich bis dahin auch nicht.
Die Familie begann nachzuforschen, unbequeme Fragen an die eigene Geschichte zu stellen. Unabhängig davon hat auch der NDR Mecklenburg-Vorpommern umfangreich zur Biografie Siebrand Siegerts recherchiert. Hunderte historische Dokumente aus Archiven und Bibliotheken in Rostock, Berlin, Schwerin und Kiel ausgewertet. Predigten, Aufsätze, Reden, Briefe, Verwaltungsschreiben, Verhörprotokolle, Fotos, Karten. Zusammen ergeben sie ein neues, nun vollständiges Bild von Siebrand Siegert. In seiner Heimatstadt Güstrow wird sich an ihn bisher ausschließlich positiv erinnert. Das liegt unter anderem an seiner Rolle in der bekennenden Kirche während der NS-Zeit und an seiner Mithilfe bei der Rettung Güstrows im Mai 1945. Auch in der Familie sei sein Großvater immer Vorbild gewesen, erinnert sich Karl Matthias Siegert.
Ich war vielleicht in der 5. Klasse, da mussten wir das beliebte Thema schreiben, mein Vorbild. Und ich hatte keins. Und ich ging zu meinem Vater und da sagte er, schreib doch über deinen Großvater. Ja, ich sage, ich weiß eigentlich gar nichts über ihn. Und da hat er mir in einer Dreiviertelstunde einen Hausaufsatz diktiert, so aus der Hand, der als der beste Aufsatz der Klasse bewertet wurde. Das sind so meine Kindheitserinnerungen.
Einberufen zur Wehrmacht wird Siebrand Siegert am 4. September 1940, kurz vor seinem 50. Geburtstag. Es ist bereits der 2. Militärdienst in seinem Leben. Schon im Ersten Weltkrieg war er mit Stolz dabei.
Es wird wenige Mütter in Deutschland geben, die, wie meine Mutter, 6 Söhne in das Feld sandte. Ich rechne es mir zur Ehre meines Geschlechtes, dass es durch Generationen hindurch in jeder Generation seine Söhne aufzuweisen hat, die in den großen Kriegen des 19. und 20. Jahrhunderts in der Hingabe für ihr Vaterland ihr Leben ließen.
Rühmt Siebrand Siegert sich und seine Familie 1936. Wahrscheinlich aufgrund seines Alters wird er im Zweiten Weltkrieg dem sogenannten Kriegsgefangenenwesen zugeordnet. Aus Militärakten lassen sich die Stationen seiner Dienstzeit rekonstruieren.
Februar 41 bis Juni 41.
Offizierslager OFLAG 2C Woldenberg.
Juli 41 bis Januar 43.
Dienststelle des Kommandeurs der Kriegsgefangenen beim Wehrmachtsbefehlshaber Ostland Riga.
Januar 43 bis August 43.
Stellvertretender Lagerkommandant Stalag 337. Baranovici, Weißrussland.
Im Stammlager 337, kurz Stalag, wird er zum Major befördert.
August 43 bis August 44.
Stellvertretender Lagerkommandant Stalag 352, Minsk, Weißrussland.
Mit dem Heranrücken der Front wird das Lager aufgelöst. Ende Oktober 44 ist Siebrand Siegert wieder in Güstrow, mutmaßlich beurlaubt.
25. Januar 1945.
Vorläufige Entlassung aus dem Heeresdienst.
Welche konkreten Aufgaben Siebrand Siegert im Stalag 352 übernahm, geht aus einem sowjetischen Dokument hervor.
Kompaniemeister, Leiter der Abteilung 2A der Kommandantur des Stalags 352. Aufgaben, Kommandeursangelegenheiten, Dienstantritt, Versetzungen, Kommandierungen, Entlassungen, Urlaub der Offiziere, Angestellten und Dolmetscher in Offiziersrang und so weiter.
Der Pastor aus Güstrow ist damit so etwas wie der Verwaltungschef des Kriegsgefangenenlagers. Die Auflistung stammt aus einem sogenannten Freundeersuchen aus dem Jahr 1967. Damit bittet die Sowjetunion die DDR um Mithilfe bei der Suche nach ehemaligem Stalag-Personal. Der Grund?
In den Lagern Nummer 337 und 352 wurden im Zeitraum von 1941 bis 1944 von den Hitlerleuten rund 200.000 Mann vernichtet.
Denen werden Verbrechen an sowjetischen Kriegsgefangenen vorgeworfen.
Massenerschießungen, Tötung in Vergasungswagen, Vergiftung mit verdorbenen Speisen sowie durch Misshandlungen und Hinrichtungen am Strang.
Nicht alles davon geschah während der Zeit, in der Siebrand Siegert in diesen Lagern diente. Zu Tode kamen aber auch da viele unschuldige Menschen. Wie sehr die Deutschen gewütet haben, zeigt ein Protokoll aus der Stadt Baranovici. Direkt nach der Befreiung werden dort Exhumierungen durchgeführt.
Im Halbkreis von etwa 5 Kilometern zum Kriegsgefangenenlager Nummer 337 wurden 60 Gräber verschiedener Ausmaße entdeckt, davon 19 in einer Länge von 63 Metern und 3 im Ausmaß von 150 x 4,6 Metern. In den Gruben und Gräbern wurden 50.000 Menschen bestattet, von denen 44.000 Kriegsgefangene im Alter von 20 bis 45 Jahren waren.
Wie kann ein evangelisch-lutherischer Pastor? Wie konnte Siebrand Siegert diese Grausamkeiten mittragen? Jenseits der militärischen Logik von Befehl und Gehorsam. Eine mögliche Antwort? Er wähnte sich im Kampf gegen den Bolschewismus, so wie die meisten mecklenburgischen Pastoren. 1933 bejubelt er in Predigten den Machtantritt der Nationalsozialisten.
Zu rechter Zeit hat Gott dem Volk einen Führer gesendet, der Deutschland vor der hereindringenden Flut ostischen Geistes, vor dem Ungeheuer der Gottlosigkeit bewahrte.
Mit Aussagen wie diesen zeigt er sich als ein typischer Vertreter seiner Generation.
1933 hatte man wirklich das Gefühl, Hitler und die NSDAP haben uns gerade noch vor dem Massenabschlachten und der bolschewistischen Revolution gerettet. Sie finden wirklich keine kirchliche Publikation, wo dem Führer dafür nicht gedankt wird,
sagt der Kirchenhistoriker Ulrich Peter. Er hat intensiv zum Wirken mecklenburgischer Pastoren im NS-Staat geforscht. Diese angebliche Rettung vor dem Bolschewismus, sie lässt die Geistlichen begeistert in den Krieg ziehen.
Es haben sich so viele Reserveoffiziere, die Pfarrer waren, ich habe es in Mecklenburg untersucht, zur Truppe gemeldet, also nicht als Armeepfarrer, sondern zu kämpfenden Truppe, dass der kirchliche Betrieb fast zusammengebrochen ist. Bischof Schulz hat mit der Armee und dem Staat verhandeln müssen, dass einige wieder zurückkommen, um die Grundversorgung überhaupt sicherzustellen. Das war nicht nur bei den deutschen Christen so, das war auch gerade bei der bekennenden Kirche.
Hinzu kommt, theologisch und politisch ist Siebrand Siegert kein Pazifist. Er ist vom Sinn militärischer Gewalt fest überzeugt, hält sie für gerechtfertigt. Zitat aus einer Predigt zur Vereidigung von Güstrower Rekruten. Im Januar 1937.
Das Sinnbild eurer Treue soll euch sein die Kanone. Sie sprüht Tausenden Tod und ist doch unsere Rettung, unser Leben, unsere Sicherheit. So viel hängt an der Kanone. Tod dem Feind, Schutz und Leben dem Freund. Heil dem Vaterland, Gott walte es. Amen.
An dieser Haltung hält er bis zum Kriegsende fest. Auch in den Kriegsgefangenenlagern Stalag 337 und 352. Eine Hölle auf Erden. Mit Gott. für Führer, Volk und Vaterland.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
3 Tage vor dem Reformationsfest 1936 schreibt Niclott Beste, Sprecher des Bruderrates der Bekennenden Kirche in Mecklenburg, einen Aufruf an seine lieben Brüder. Er lädt zu Gottesdiensten in Schwerin, Neustrelitz und Güstrow.
Dringend ein, nach Möglichkeit in Amtstracht. Wir bitten, auf eine starke Beteiligung der Gemeindemitglieder hinwirken zu wollen.
Die Gottesdienste sollen zeigen, dass die Bekennende Kirche in Mecklenburg stark ist. Hilfe kommt aus Bayern. Oberkirchenrat Julius Sammetreuter reist aus München an. Ein profilierter Gegner der nationalsozialistischen deutschen Christen. Zusammen mit Siebrand Siegert will Sammetreuter in der Güstrower Pfarrkirche predigen. Es wird einer der turbulentesten Tage in der Geschichte der Gemeinde.
Dass die Bekennende Kirche ausgerechnet diesen Mann vorgeholt hat zu diesem wichtigen Jubiläumstag, das konnten die deutschen Christen gar nicht anders als völlige Kriegserklärung definieren,
sagt der Kirchenhistoriker Ulrich Peter, ein Experte für die mecklenburgische Kirchengeschichte der NS-Zeit. In kaum einer anderen Stadt Mecklenburgs ist die Auseinandersetzung zwischen deutschen Christen und Bekennender Kirche so vehement wie in Güstrow. Im Dom scharen sich deutsche Christen um den Pastor Friedrich Kentmann, NSDAP-Mitglied, fanatischer Antisemit.
Im Kirchenarchiv in Schwerin ist ein Altartuch aufbewahrt mit unwahrscheinlich vielen aufgestickten Hakenkreuzen. Das ist eins der wenigen Beispiele, die ich bundesweit kenne. Und dass es in Güstrow gemacht worden ist, halte ich für keinen Zufall.
Bei sogenannten Weihespielen treten im Güstrower Dom SA-Männer in Uniform auf. Immer wieder wird schwülstige nationalistische Lyrik rezitiert. Zum Beispiel während der Reformationswoche 1936.
Die Himmel zerreißen, es braust der Sturm. Bald künden die Glocken von Turm zu Turm. Ein Volk, eine Kirche, ein Führer, ein Gott.
Die deutschen Christen haben sich immer als die SA Jesu Christi definiert. Sie haben sich immer als Nationalsozialisten auf dem Kampffeld Kirche definiert. Und das sollte auch allen gezeigt werden,
ordnet Ulrich Peter ein. In seinem Buch Luther, Rose und Hakenkreuz hat er die Geschichte der deutschen Christen in Mecklenburg als erster umfassend dargestellt. Mit Walter Schulz stellen die deutschen Christen in Mecklenburg den Landesbischof. Die Pastoren der Bekennenden Kirche erkennen ihn nicht an. Sie verwahren sich gegen die aus ihrer Sicht verfälschende Inanspruchnahme von Bibel, Glaube, Kirche. Sie bekennen sich zum traditionellen Luthertum. Pastoren wie Siebrand Siegert sind aber keine grundsätzlichen Gegner des Nationalsozialismus. Im Gegenteil.
Die Weimarer Republik war nach Landeskirche Mecklenburg keine rechte Obrigkeit. Die Nationalsozialisten wurden vom ersten Tag und teilweise auch lange vorm ersten Tag als rechte Obrigkeit akzeptiert.
Im März 1933, am sogenannten Tag von Potsdam, an dem Hitler und Reichspräsident Hindenburg sich zum Staatsakt in der Garnisonkirche treffen, predigt Pastor Siegert in Güstrow.
Gäbe es Gott, dass wir am Grundstein des neuen Reiches stehen. Ein neuer Volkswille regt sich, ein neuer Staatswille, der Aufbruch der Nation. Deutsches Heer, deutsche Wehr, deutsches Volk, deutsche Nation, brich auf.
Und in einer Predigt zum B-Tag im November 33 huldigt er Hitler.
Zu rechter Zeit hat Gott dem Volk einen Führer gesendet, der Deutschland vor der hereindringenden Flut ostischen Geistes, vor dem Ungeheuer der Gottlosigkeit bewahrte.
Am Volkstrauertag 34 geißelt Siebrand Siegert die Verhältnisse der Weimarer Demokratie, lobt die NS-Diktatur.
Deutschland war ein Land der Schmach. Da lag es am Boden und war ausgesogen. Da war es ein Land der Knechtschaft und des Elends. Gott sei gedankt, dass wir wieder ein stolzes Vaterland haben.
In diesem stolzen Vaterland sind mittlerweile außer der NSDAP alle Parteien verboten. Es gibt keine freien Gewerkschaften, die Pressefreiheit ist abgeschafft. In Konzentrationslagern sitzen tausende Regimegegner, jüdische Deutsche werden entrechtet und verfolgt. Das ist allen bekannt. Mit seiner zumindest öffentlich unterstützenden Haltung gegenüber dem NS-Staat steht der bekennende Pastor Siegert nicht allein, sagt Kirchenhistoriker Ulrich Peter.
Zentralsatz: Kirche muss Kirche bleiben. Synoden entscheiden und nicht die Kirchenführer. Die Bibel beider Testamente bleibt. Christ ist, wer getauft ist, völlig egal, welchen rassischen oder sonstigen Hintergrund er hat. Auch judenchristliche Pfarrer sind vollwertige Pfarrer. Soweit die Theologie. Aber was der Staat gegen Juden unternimmt, ist seine Sache als Obrigkeit. Da wird ihm nicht reingeredet.
Für den Wismarer Propst Markus Antonioli ist das bis heute ein dunkles Kapitel, nicht nur der mecklenburgischen Kirchengeschichte.
Selbst in der Bekennenden Kirche wurde zwar gegen die organisatorische Gleichschaltung der Kirche opponiert, aber nicht im Kern gegen diesen Rassenwahn. Und das ist für uns eine sehr, sehr schmerzhafte Erkenntnis.
Obwohl sich Siebrand Siegert nicht gegen den NS-Staat selbst stellt, bekommt er immer wieder Probleme. Das zeigt sich beim Reformationsfest in Güstrow am 1. November 1936. Per Telegramm verbietet die Schweriner Kirchenleitung den Gottesdienst in der Pfarrkirche. Siegert und Samtreuter machen sich trotzdem auf den Weg zur Kirche. Deren Tore sind von innen verschlossen. Angebrachte Plakate verkünden:
Die zu 6 Uhr in der Kirche angezeigte Feier ist vom Oberkirchenrat verboten.
Ein Bote des Bürgermeisters erscheint, übergibt dem Gast aus Bayern einen Brief.
10 Minuten vor dem Beginn des Gottesdienstes, in dem ihm das Betreten der Pfarrkirche untersagt wurde,
heißt es in einem Bericht des Kirchgemeinderates.
Inzwischen hatte sich eine große Menschenmenge vor der Kirche versammelt. Pastor Siegert machte bekannt, dass man ins Gemeindehaus gehen wolle.
Gibt ein weiterer Augenzeuge später zu Protokoll.
Die zahlreiche Gemeinde begab sich, geführt von 40 im Ornat erschienenen Geistlichen, zum Gemeindehaus. Es wurde dann jedoch ermittelt, dass eine Tür zur Pfarrkirche offen geblieben war.
Durch den kleinen Seiteneingang strömen nun Massen in die Pfarrkirche. Die verschlossenen Tore werden wieder geöffnet.
Die Kirche füllte sich bis auf den letzten Platz. Viele Hunderte mussten stehen.
Pastor Siegert steigt auf die Kanzel.
Dann schallten Schreiköre durch den Kirchenraum. Bevor er begann, brach ein wahrer Höllenlärm los. Schreiköre: Siegert, runter von der Kanzel!
Runter von der Kanzel! Wir sind die wahren Christen! Ferner erschollen schrille Pfiffe. Es wurde von fanatisierten deutschen Christen sogar geraucht.
Immer wieder fuhren einige hoch, gegen diese Schänder des Gottesdienstes gewandt.
Trotz massiver Störungen verließ Siebrand Siegert die sogenannte Güstrower Entschließung. Eine Absage an eine geplante neue deutsche Nationalkirche. Eine Absage an die religiöse Überhöhung Hitlers.
Man redet wohl von einem Heiland, aber es ist nicht mehr der Heiland der Bibel.
Der Gottesdienst endet, wie er begann, im Tumult.
Als sich die 40 Geistlichen im Talar hinausbegaben, wurde der Ausgang von deutschen Christen umlagert. Sie wurden mit herabsetzenden, feindseligen und höhnischen Zurufen belästigt, wie etwa: Verdreschen sollte man die Pfaffen.
Heißt es in einem Bericht des Pfarrkirchgemeinderates, der kurz darauf Strafanzeige gegen die Störer des Gottesdienstes stellt. In der Nacht fliegen Steine in die Schlafzimmerfenster des Pfarrhauses.
Ich bemerke, dass die Steinwürfe in mein Haus sich jetzt zum 3. Mal im Laufe des Jahres wiederholt haben. Es handelt sich keinesfalls bloß um Sachbeschädigung übermütiger Leute, sondern um verbrecherische Methoden, das kirchliche Ringen zu beeinflussen. Ich kann darin nichts anderes sehen, als die Absicht, mir oder den Meinen persönlich Schaden zu tun,
schreibt Siebrand Siegert wenig später an das Reichskirchenministerium in Berlin. Für eine Woche herrscht relative Ruhe in Güstrow. Dann holen Siegerts Gegner zum Gegenschlag aus. Der Schweriner Oberkirchenrat eröffnet ein Disziplinarverfahren, stellt ihn vom Dienst frei.
Der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV.
Der sogenannte Verpflichtungsschein, den Siebrand Siegert im Dezember 1936 unterschreiben soll, hat es in sich.
Ich verspreche in Zukunft allen Anordnungen des Staates und der geheimen Staatspolizei unbedingt Folge zu leisten.
Der Güstrower Pastor verweigert die Unterschrift. Ein mutiger, standhafter Akt. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt in Schwerin in Gestapohaft sitzt. Die dauert fast 2 Wochen. Die geheime Staatspolizei bespitzelt und schikaniert den prominenten Vertreter der bekennenden Kirche bereits seit Jahren. Mal wird er für die Verteilung von kirchlichen Flugblättern vorgeladen, mal mit einem öffentlichen Redeverbot belegt. Es gibt auch mindestens eine Hausdurchsuchung mit Beschlagnahmungen. Doch Siebrand Siegert lässt sich davon nicht einschüchtern. Genauso wenig wie von Aktionen der deutschen Christen, die in Güstrow gegen ihn hetzen.
Wir sind nicht gewillt, weiter unsere Kirchensteuern zu bezahlen, damit Störer und Gegner des Volksfriedens besoldet werden. Wir fordern sofortige Abberufung von Pastor Siegert. Sollte nicht schnellstens Folge gegeben werden, werden wir Herrn Reichsstatthalter Hildebrand um sein Eingreifen anrufen. Heil Hitler,
heißt es in einem anonym verbreiteten Flugblatt. Dabei sieht sich der Pastor gar nicht in Opposition zum NS-Staat. Er schreibt damals:
Frank und frei bekenne ich, dass ich der bekennenden Kirche angehöre. Aber solche Zugehörigkeit hindert mich niemals, verpflichtet mich vielmehr, in unwandelbarer Treue und Hingabe für mein Volk zu leben und zu Deutschland zu stehen, getreu der Losung des Führers, alles für Deutschland.
Besonders nach einem tumultartigen Gottesdienst zum Reformationsfest 1936 verstärken sich die Angriffe. In seiner Güstrower Pfarrkirche hatte Siegert stellvertretend für die bekennende Kirche Mecklenburgs eine Erklärung verlesen. Die sprach sich mit deutlichen Worten gegen die nationalsozialistische Umgestaltung der evangelisch-lutherischen Landeskirche aus. Ein Affront gegen die Nationalsozialisten rund um Landesbischof Walter Schulz. Die mecklenburgische Kirchenleitung eröffnet ein Disziplinarverfahren gegen Siebrand Siegert, beurlaubt ihn. Der Fall sorgt reichsweit für Aufsehen.
Es scheint uns völlig willkürlich zu sein, ausgerechnet einen einzigen der mecklenburgischen Pastoren disziplinarisch belangen zu wollen,
protestiert der Reichskirchenausschuss beim Reichskirchenminister. Denn die Güstrower Erklärung sei
nicht das Werk einiger, sondern dass dahinter mindestens 250 Geistliche der mecklenburgischen Landeskirche stehen.
Siegert wehrt sich. Per Rundbrief.
Ich bitte meine Gemeinde, sich durch nichts beirren zu lassen. Ich stehe nach wie vor voll und ganz im Amte.
Gottesdienste hält er vorerst im Gemeindehaus ab, denn in die Pfarrkirche kann er nicht.
Die Kirchentüren sind von innen verbolzt. Eine Tür ist mit besonderer Sicherung versehen, die nur durch Herrn Pastor Klein zu öffnen ist,
schreibt der Gemeinderat in einem Brandbrief an das Reichskirchenministerium und erhebt
schärfsten Einspruch gegen derartig unkirchliche Methoden. Damit ist die Gemeinde, die zum größten Teil hinter Pastor Siegert steht, aus der Pfarrkirche ausgeschlossen.
Erst nach fast zwei Jahren, Anfang Oktober 1938, endet das Disziplinarverfahren. Vor einem Kirchengericht in Berlin gewinnt Siegert. Er wird wieder als Pastor der Güstrower Pfarrgemeinde eingesetzt. Der Widerstand gegen die Übernahme der evangelisch-lutherischen Landeskirche durch nationalsozialistische Geistliche. Bis heute macht das Siebrand Siegert zu einer Art Lichtgestalt der mecklenburgischen Kirchengeschichte. Dem großen Mut in dieser Sache steht sein Agieren im Zweiten Weltkrieg gegenüber. Im September 1940 wird Siebrand Siegert zum Dienst im Kriegsgefangenenwesen der Wehrmacht eingezogen. Das erste Lager, in dem er dient, ist das Offizierslager Oflag 2C in Woltenberg, im heutigen Polen. Im Lager sind bis zu 7000 polnische Offiziere eingesperrt. Unter miserablen Bedingungen, sagt der polnische Historiker Przemysław Słowinski.
Kriegsgefangene berichten sehr oft darüber, dass morgens beim Aufwachen alle Flüssigkeiten in den Räumen gefroren waren. Das Essen war sehr, sehr dürftig. Hätten sich die Kriegsgefangenen nicht selbst Lebensmittelpakete organisiert, hätten sie ein Problem mit extremem Hunger gehabt.
Przemysław Słowinski hat die Geschichte des Oflag 2C intensiv erforscht, mehrere Bücher geschrieben und eine Ausstellung in einer ehemaligen Lagerbaracke kuratiert.
Es gibt ein sehr bewegendes Gedicht, das ein Offizier hier schrieb. Er kam vor der Geburt seiner Tochter in Gefangenschaft, hatte sie nie gesehen. Im Gedicht schreibt er darüber, dass er sich nachts in eine Schwalbe verwandelt, zur Familie fliegt und sein Kind betrachtet. Aber er muss schnell zurückkehren, weil die Nacht zu Ende geht und er nur in der Nacht sein geliebtes Kind sehen kann.
Siebrand Siegert dient im Lager etwa ein halbes Jahr, von Januar, Februar 41 bis zum Juni 41. Nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion wird er zum Kommando nach Riga versetzt. Von dort aus werden viele Kriegsgefangenenlager im Osten befehligt. Der Umgang mit sowjetischen Gefangenen ist unmenschlich, brutal, mörderisch. Oberstaatsanwalt Thomas Will, Leiter der Zentralen Stelle für die Verfolgung von NS-Verbrechen.
Fakt ist, dass die Zustände im Kriegsgefangenenwesen gerade in den ersten Jahren, aber nicht nur in den ersten Jahren, katastrophal waren. Dass die Menschen in Millionenzahl gestorben sind unter qualvollen, grausamen Bedingungen.
Welche Aufgaben Siebrand Siegert in Riga übernimmt, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Militärakten, die darüber Auskunft geben könnten, existieren zumindest in deutschen Archiven nicht. Besuch in russischen und belarussischen Archiven, in denen eventuell sogenannte Beuteakten liegen könnten, war für diese Recherche nicht möglich. Unzweifelhaft ist hingegen, dass Siebrand Siegert ab Januar 1943 in Weißrussland ist. Zunächst als stellvertretender Lagerkommandant im Stammlager, kurz Stalag 337. Höchstwahrscheinlich zuständig für die Verwaltung des Lagers, für den reibungslosen Dienstablauf. Zumindest zeitweise ist er auch für das Lager hauptverantwortlich.
Major Siegert wird mit der Führung des Stalags 337 als stellvertretender Kommandant beauftragt,
heißt es in einem Befehl vom August 1943. Wie viele Rotarmisten im Stalag 337 während der Dienstzeit Siebrand Siegerts sterben, lässt sich nicht rekonstruieren. Es können Dutzende, Hunderte, auch Tausende gewesen sein. Unbestritten ist, es gab dieses Sterben.
Grundsätzlich ist dieses Mitwirken und diese wirklich unmenschliche Behandlung der Gefangenen ja nur vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Rassenideen verständlich. Denn rein nach dem Kriegsrecht hätten diese Gefangenen anders behandelt werden müssen.
sagt Propst Markus Antonioli. Er hat eine Arbeitsgruppe der Nordkirche geleitet, die sich mit Siebrand Siegerts Zeit in Weißrussland beschäftigt hat. Auch auf Bitten der Familie Siegert.
Natürlich sammelt man immer auch Haltepunkte, wo man denkt, das könnte ihn entlassen.
Sagt Karl Matthias Siegert, ein Enkel von Siebrand Siegert.
Dazu gehört vielleicht auch eine Geschichte, die mein Vater noch erzählt, dass er ihn in der fraglichen Zeit einmal in Berlin getroffen hat, wo er mit dem verantwortlichen General nach Berlin gereist ist, um bei der Heeresführung dafür einzutreten, dass die Gefangenen korrekter behandelt werden. Also diese Geschichte gibt es auch.
Belege oder Gegenbelege dafür gibt es mehr als 80 Jahre danach nicht. Über seine Zeit als Vizechef im Stalag hat Siebrand Siegert im Nachhinein öffentlich nicht gesprochen oder geschrieben. Auch in den hunderten Dokumenten seines Nachlasses im Archiv der Nordkirche findet sich nichts. Kritische Nachfragen gab es bis zu seinem Tod 1954 nicht. Erst jetzt, 70 Jahre später. Auch für Propst Markus Antonioli erstaunlich.
Denn es ist nicht so gewesen, dass Siebrand Siegert irgendwas verheimlicht hätte in seinem Lebenslauf. Er hat also auch den Bruderrat, das ist das leitende Gremium dieser oppositionellen kirchlichen Gruppe, der Bekennenden Kirche gewesen, ziemlich bald nach seinem Dienstantritt auch informiert, wo er dort Dienst tut in der Wehrmacht.
Der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV.
Zum 750. Stadtjubiläum gibt es in Güstrow 1978 einen großen Festumzug. Geschmückte Wagen und kostümierte Mitwirkende erinnern an wichtige Ereignisse der Stadtgeschichte. Prominent dabei eine Figur im schwarzen Talar, weißes Kreuz vor der Brust. Der Dargestellte soll Pastor Siebrand Siegert sein. Dem Kirchenmann wird, eher ungewöhnlich in der DDR, gedankt. Unter anderem für seine Rolle bei der kampflosen Einnahme Güstrows im Mai 1945.
Der Stadt drohte die totale Zerstörung. Denn kurz zuvor, nur 16 Kilometer sozusagen entfernt, war die Stadt Malchin. Und die wurde kurz und klein geschossen. Und Güstrow hätte das auch gedroht,
sagt Bärbel Kowalewski. Die frühere Leiterin des Güstrower Stadtmuseums hat sich immer wieder mit der Rolle Siebrand Siegerts am Ende des Zweiten Weltkrieges beschäftigt. Kurz vor dem drohenden Angriff der Roten Armee zeigte er beachtlichen Mut. Zusammen mit einigen anderen Güstrower Bürgern erscheint er beim damaligen Stadtkommandanten Ernst Nobis. Siegert bittet darum, dass Oberst Nobis die Stadt den Sowjets kampflos übergibt. Der lehnt empört ab.
Es galt ja immer noch der sogenannte Flaggenbefehl, der besagte, also sobald jemand eine weiße Fahne oder irgendwelche Zeichen der Aufgabe zeigte, dass man die Menschen dann sofort erschießen kann. Und das hat man ja auch gemacht, erschossen oder aufgehängt. Also es war schon eine gefährliche Mission.
Dass die kampflose Einnahme Güstrows schließlich doch gelingt, liegt vor allem am Wagemut eines anderen Güstrowers, Wilhelm Belz. Mit Hilfe der ukrainischen Übersetzerin Slata Kowalewskaja, die in Güstrow als sogenannte Ostarbeiterin tätig ist, nimmt Belz verbotenen Kontakt zur Roten Armee auf. Die beiden gehen hinter die Front, verhandeln unter Einsatz ihres Lebens. Der Einmarsch der Sowjets erfolgt am 2. Mai. Ohne Blutvergießen, ohne große Zerstörungen. Güstrow, seine Einwohner und viele zehntausende Flüchtlinge, die sich in der Stadt befinden, sind gerettet. Beim ersten Zusammentreffen zwischen Vertretern der Roten Armee und Bürgern der Stadt ist auch Siebrand Siegert dabei. Als allgemein anerkannte, unbestrittene Autorität. Nicht zuletzt durch sein Eintreten für die Bekennende Kirche.
Das ist eigentlich eine der wichtigsten Taten gewesen, dass er mit dafür gesorgt hat, dass Güstrow friedlich und kampflos übergeben wird. Und das hat in den Erzählungen immer eine sehr große Rolle gespielt.
Sagt Karl Matthias Siegert über die Rolle seines Großvaters Siebrand Siegert. Zur Erinnerung an das historische Ereignis initiierte Bärbel Kowalewski 1974 den Auftrag zur Schaffung des Historiengemäldes Der Anfang. Es ist bis heute im Besitz der Stadt Güstrow und zeigt das erste offizielle Zusammentreffen zwischen den geschlagenen Deutschen und den siegreichen Sowjets. Eine der zentralen Gestalten auf dem Bild, Pastor Siebrand Siegert.
Eine geheimnisvolle, illegale Aktion im Dunkeln der Nacht zur Roten Armee. Das wäre zwar recht romantisch und auch ein bisschen überzeugend gewesen, aber damit wäre ja die Stadt und alles das nicht in den Blick gekommen.
Erinnert sich Bärbel Kowalewski an die Motivwahl für das Gemälde. Der beauftragte Künstler Hermann Scheppler zeichnet 1974-75 mehrere Entwürfe. Bärbel Kowalewski, mittlerweile 87 Jahre alt, zeigt Fotos, macht auf einen Entwurf aufmerksam, der damals bei SED-Funktionären auf Ablehnung stieß.
Pastor Siegert mit einem weißen Kreuz auf dem schwarzen Talar, das hier tatsächlich nun ganz hervorleuchtet. Und das sollte also gemildert werden, das müsste nicht sein.
Dass Siebrand Siegert, der Kirchenmann, aufs Bild gehört, das habe nie in Frage gestanden, sagt die ehemalige Museumsleiterin.
Als integre Person unbedingt dabei, genoss das Vertrauen aller Beteiligten.
Eine integere Person? Ein Mensch, der sich in der NS-Zeit nichts zu Schulden kommen ließ? Diese Sicht auf Siebrand Siegert hat sich bislang in Güstrow gehalten. Dem stehen die Erkenntnisse über seine Zeit als Vizekommandant von deutschen Kriegsgefangenenlagern in Weißrussland gegenüber. Wenige Monate bevor in Güstrow das Historiengemälde Der Anfang entsteht, wird in der russischen Stadt Kursk Sergei Savgorodnin vernommen. Von Oktober 41 bis Juni 44 war er im deutschen Kriegsgefangenenlager Stalag 352 in Minsk inhaftiert. Über die Situation dort sagt Savgorodnin aus.
In jeder der Baracken waren ungefähr je 3000 Menschen untergebracht. Sie waren für die Aufnahme von Menschen nicht geeignet. Es gab keine Kanalisation, kein Wasser und keine Heizung. Das Glas in den Fenstern war zerschlagen. In den Wänden und Dächern befanden sich Löcher.
Auch die Versorgung mit Essen sei katastrophal gewesen, erinnert sich der Zeuge.
Für 24 Stunden erhielten wir ungefähr 80 Gramm Brot. Außerdem morgens und abends 500 bis 700 Gramm Suppe, die aus faulen Kartoffeln und Kartoffelabfällen hergestellt worden war. Das Brot bestand ungefähr zur Hälfte aus Sägemehl.
Das Stalag 352 ist ein grausamer Ort.
Ich musste als Sanitäter die Leichen sammeln. Es gab Fälle, in denen während eines Zeitraums von 24 Stunden bis zu 3000 Leichname gesammelt werden mussten. Wir transportierten diese Leichname ungefähr 600 Meter vom Lager weg und warfen sie in Gruben.
Das Massengrab ist nicht weit entfernt von den Unterkünften des deutschen Stalag-Personals. Zudem gehört ab August 43 auch Siebrand Siegert. Als stellvertretender Lagerkommandant ist er für die Verwaltung zuständig. Das geht zumindest aus einem sowjetischen Dokument hervor. Fast ein Jahr dient Siebrand Siegert im Stalag 352, bis zu dessen Räumung Ende Juni 44. Die Zustände bis zum Schluss unmenschlich. Das legen zahlreiche Zeugenaussagen nach dem Krieg nahe. Zum Beispiel die von Sergei Savgorodny.
Kurze Zeit, ehe wir von der sowjetischen Armee befreit wurden, zwangen die deutschen Kriegsgefangene, Gruben mit Leichnamen von Angehörigen der Zivilbevölkerung wieder auszugraben. Sie nahmen die Leichen heraus und verbrannten sie auf Scheiterhaufen. Alle Kriegsgefangenen, die an der Ausgrabung teilnahmen, kehrten nicht ins Lager zurück.
Ein Hinweis auf ein mögliches Kriegsverbrechen. Begangen in der Zeit, in der Siebrand Siegert vor Ort war, als Teil der Lagerleitung des Stalag 352. Inwieweit er davon wusste oder beteiligt war, das lässt sich nicht rekonstruieren. Am 28. April 1944, also etwa zur Zeit des mutmaßlichen Kriegsverbrechens, verfasst Siebrand Siegert in Minsk sein Testament.
Es ist nur meine Bitte, dass meine Lieben, die ich habe, festhalten an dem Glauben, der mich getragen hat durchs Leben und mir nicht zu Schanden geworden ist, auch unter dem Grauen dieses Krieges. Ich kenne alle Zweifel, mit denen die Welt sich plagt und von denen auch mein Herz angefochten wird,
schreibt der Pastor in seinem letzten Willen. Zwei Tage zuvor hatte er in einer Draisine sitzend den Zusammenstoß mit einer Lokomotive überlebt. Vier Tage zuvor eine Minensprengung. Spätestens Ende Oktober 1944, gut vier Jahre nach seinem Einzug zur Wehrmacht, ist Siebrand Siegert zurück in Güstrow. Das zeigen erhaltene Predigten, die er bei Gedächtnisfeiern für gefallene Gemeindemitglieder hält. In ihnen preist er den Opfertod fürs Vaterland. Zum Beispiel am ersten Advent 1944.
Mag aus unserer Zukunft werden, was will. Das Lied von deutscher Treue und deutscher Macht, auch an diesem Kriege, wird durch die Zeiten klingen und uns lange überleben.
In anderen Gedächtnisfeiern spricht er ungebrochen vom Existenzkampf des lieben deutschen Volkes, von Erhaltung deutscher Freiheit und Ehre. Nur wenige Monate nach der eigenen Rückkehr aus Weißrussland, aus dem von ihm mitverantworteten Grauen des Stalag 352.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Predigten etwas moderater ausgefallen wären, wenn sicher gewesen wäre, dass man zur französischen, englischen oder amerikanischen Besatzungszone gezählt hätte. Hintergrund ist das, was 1919 nicht stattgefunden hat, die bolschewistische Revolution. Dann das, was 1933 sich von der Wahrnehmungsstruktur der evangelischen Geistlichen gerade noch verhindert war. Die bolschewistische Revolution mit dem Massenabschlachten der evangelischen Christen. Das droht 1945 real.
Ordnet der Kirchenhistoriker Ulrich Peter ein.
Zu den Umständen zählt, dass natürlich jede Predigt eines BK-Pfarrers bespitzelt wurde. Wirklich jede. Die politische Situation war in dieser Phase so angespannt. Ich empfehle jedem, zeitgenössische Tageszeitung zu lesen. Es gibt keine Ausgabe, wo nicht über Hinrichtungen von Defetisten und ähnlichen Leuten geredet wird.
Erklärt das Aussagen wie diese in der Gedächtnisfeier für einen 23-Jährigen? Wenige Wochen vor dem endgültigen Zusammenbruch?
Der Krieg, der nun im sechsten Jahr tobt, hat ihm die höchste Erfüllung seines Soldatenberufs gebracht. Sich einsetzen zu dürfen für sein geliebtes Vaterland, für seinen Führer und Deutschlands Zukunft.
Mit Gott, für Führer, Volk und Vaterland in den Soldatentod. Daran hält Siebrand Siegert zumindest in seinen öffentlichen Predigten bis zum Kriegsende eisern fest.
Natürlich haben nationalprotestantische Pfarrer, und Siegert war nationalprotestantischer Pfarrer, ein Riesenproblem, mit der ganzen Situation klarzukommen. Denn wenn ich nicht predige, er ist für uns gefallen, stellt sich die Frage, für wen ist er denn dann gefallen? Das heißt, dann läge die hypothetische Antwort nahe, er ist für nichts gefallen. Und bestenfalls für ein verbrecherisches System.
Das sei ein tief verwurzelter Antibolschewismus, der möglicherweise dazu beitrug, das Grauen in den Stalags zu rationalisieren, ein Trugbild sein könnte. Das gesteht er 1946 ein. In einem Vortrag vor mecklenburgischen Pastorenbrüdern in Gneuen.
Als die Sieger unser Land besetzten, da haben nicht bloß die Amerikaner und Engländer der Kirche sofort wieder neue Freiheit und Bewegung gegeben. Es hat uns alle hier im Osten bestürzt, als die Glocken dennoch läuteten, Pastoren auf die Kanzeln steigen und das Wort Gottes unverboten bezeugen konnten.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Im Spätsommer 1945 beginnt in der sowjetischen Besatzungszone eine Kampagne zur Durchführung einer Bodenreform. Großbauern soll Land weggenommen, ehemaligen Landarbeitern und Geflohenen gegeben werden. In fast jedem Geschichtsbuch der DDR, das die Bodenreform thematisiert, ist dazu ein Foto aus dem Dorf Bredentin vor den Toren Güstrows abgedruckt. Darauf zu sehen der kommunistische Landrat Bernhard Quandt und ein mecklenburgischer Pastor, Siebrand Siegert. Gemeinsam teilen sie eine ehemalige Staatsdomäne auf. Am 28. September 1945 berichtet das in Schwerin erscheinende KPD-Blatt Volkszeitung, Siegert habe vor Ort eine Rede gehalten.
Unter begeisterter Zustimmung schloss Pastor Siegert, mit der Verwirklichung der Bodenreform wird endlich eine jahrhundertelange Sehnsucht der Bauern, Herr auf eigener Scholle zu sein, erfüllt.
Siebrand Siegert, der sich in der Weimarer Zeit politisch deutsch-national zeigte, und wie nahezu alle Pastoren der evangelisch-lutherischen Landeskirche Mecklenburgs ein Gegner der Sozialdemokratie war. Plötzlich an der Seite eines Kommunisten? Der Oberkirchenrat in Schwerin ist irritiert, verfasst sofort ein Rundschreiben.
Das Auftreten von Geistlichen auf Veranstaltungen zur Durchführung der Bodenreform hat zu vielseitigen Fragen und Bedenken Anlass gegeben. Was in den Reden der betreffenden Geistlichen berichtet wurde, erweckte in der Tat in einigen Fällen den Eindruck, als hätte es dabei an der nötigen Besonnenheit gefehlt.
Auch wenn Siebrand Siegert in dem Schreiben nicht persönlich genannt wird, sehr wahrscheinlich ist vor allem er gemeint. Der Kirchenmann fühlt sich missverstanden. Er sei von der Zeitung falsch zitiert worden, antwortet er in einem eigenen Rundschreiben. Dass er überhaupt bei dem feierlichen Akt in Bredentin dabei war, sei nicht sein Wille gewesen. Sowjetische Soldaten und Quandt hätten ihn spontan mitgenommen.
Dass von mir bei der Feierlichkeit ein Wort erwartet würde, erfuhr ich erst, als ich mit dem Landrat zusammen den kurzen Weg von Güstrow nach Bredentin im Auto hinausfuhr.
Rechtfertigt sich Siebrand Siegert und gibt den eigentlichen Inhalt seiner Ansprache wieder.
Ich habe darauf hingewiesen, dass die Kirche mit einem klopfenden Herzen und einem wachen Gewissen in der Zeit steht und lebendigen Anteil an allem nimmt, um in dieser schweren und ernsten Zeit zu retten, was zu retten ist.
Für die bei der Bodenreform Enteigneten fordert Siebrand Siegert Mitgefühl.
Ihre Vorfahren haben gewiss manches Mal das Hoffen und Harren ihrer alteingesessenen Gutsarbeiter nicht verstanden und alle Schuld rächt sich auf Erden. Aber unter ihnen sind auch viele in Vergangenheit und Gegenwart gewesen, die ein besonderes Herz für die Kirche hatten und in lebendigem Glauben standen. Wir wollen das nicht vergessen und menschlich fühlen, auch mit jedem von ihnen.
Schuld, Sühne, Glaube, Vergebung. Für den lutherischen Geistlichen sind das zentrale Elemente seines Denkens. Wie er in diesen Kategorien über seine Zeit als Vizekommandant in Kriegsgefangenenlagern der Wehrmacht geurteilt hat, das lässt sich heute nicht nachvollziehen. Öffentlich äußerte er sich dazu nicht. Auch in den hunderten schriftlichen Dokumenten, die im Rahmen dieser Recherche ausgewertet wurden, findet sich dazu nichts. Öffentlich befragt wurde Sieger zu diesem Teil seiner Biografie nie. Der Kirchenhistoriker Ulrich Peter findet das wenig verwunderlich.
Eine Aufarbeitung, die nie geplant war und die auch nie durchgeführt wurde, konnte auch nicht scheitern. Man hat sich dieser Aufgabe einfach nicht gestellt.
In der evangelisch-lutherischen Landeskirche träfe das nicht nur auf den Fall Siebrand Sieger zu.
Ich kenne kaum Fälle, wo Leute in Mecklenburg wirklich reale Konsequenzen hatten. Die großen belasteten Leute wurden in andere Landeskirchen entsorgt. Dafür kamen aus diesen Landeskirchen belastete Pfarrer nach Mecklenburg. Es war sozusagen ein Nazi-Austausch. Aber dass 1990 die Aufarbeitung nicht gekommen ist, bleibt mir unverständlich.
Dass die Erinnerung an Siebrand Siegert, der nie Nationalsozialist war, unangetastet blieb, mag den vielen positiven Aspekten seines Wirkens geschuldet sein. Das mutige Eintreten für die bekennende Kirche, verbunden mit einer kurzzeitigen Gestapo-Haft. Das mutige Eintreten für die Kapitulation Güstrows am Kriegsende 1945. Das mutige Eintreten für die junge Gemeinde im einsetzenden Kirchenkampf der SED in der frühen DDR. Und nicht zu vergessen die zahlreichen diakonischen Werke, die er nach mehr als 30 Jahren seines Wirkens in Güstrow hinterließ.
Der Name Siegert war was. Also ich habe Berichte über seine Beerdigung gelesen, da standen tausende Güstrower an der Straße, um dem Sarg sozusagen das letzte Geleit zu geben.
Sagt Enkel Karl Matthias Siegert, der kurz nach dem Tod seines Großvaters geboren wurde.
Er war da eine Person, die wussten auch alles, was er für Güstrow bedeutet hat. Er hat ja auch nach dem Einmarsch da sehr viel getan. Also es gab ja eine Selbstmordwelle, wo er die Sachen erfasst hat, die Leute beerdigt hat.
Doch eine Frage bleibt. Wiegen all diese positiven Taten, die Verbrechen, das Sterben in den Kriegsgefangenenlagern auf? Juristische Konsequenzen hat es für Siebrand Siegert, der zumindest zeitweise Mitverantwortung daran trug, nie gegeben. Auch wenn in der DDR und in der Bundesrepublik gegen ihn ermittelt wurde. Würde er heute noch leben, eine Anklage und auch eine Verurteilung wären sehr wahrscheinlich. Die Rechtsprechung hat sich geändert. Das zeigt das jüngste Urteil des Bundesgerichtshofs im Fall einer Sekretärin des KZ Stutthof. Sie wurde wegen Beihilfe zum Mord verurteilt.
Täter, zu deren Taten man Beihilfe leistet, ist der Kommandant, sind die lagerführenden Personen.
Ordnet Oberstaatsanwalt Thomas Will von der zentralen Stelle zur Verfolgung von NS-Verbrechen ein. Schon die bloße Dienstausübung könne eine Strafbarkeit wegen Beihilfe nach sich ziehen, wenn systematische Tötungen vorlagen und erkennbar waren. Für den evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg der Nordkirche war dies ein Grund, warum das Haus der Kirche in Güstrow nicht länger den Namen Siebrand Siegert trägt.
Da geht es nicht darum, die Verdienste von Siebrand Siegert in Abrede zu stellen. Nur es haben sich einige Bewertungen so verschoben, dass wir das heute als Ehrennamen nicht mehr führen können.
Sagt Propst Markus Antonioli, der an dieser Entscheidung mitgewirkt hat. Zugleich warnt er vor einem selbstgerechten Blick.
Jeder, der ehrlich mit seiner eigenen Familiengeschichte umgeht, wird da sehr schnell auf solche Widersprüche stoßen. Und diese Vorstellung, dass die eigenen Vorfahren alle im Widerstand waren, die kann man sehr schnell ad absurdum führen.
Bärbel Kowalewski, die frühere Museumsleiterin in Güstrow, findet die Entscheidung, das Haus der Kirche umzubenennen, hingegen nicht richtig.
Menschenleben ist lang und innerhalb dessen gibt es Situationen in der Gesellschaft, die einen zwingen, in dieser oder jener Weise teilzunehmen oder sich zu verweigern, soweit es möglich ist. Aber bei Siegert war es ja so, dass er doch eingezogen wurde.
Und Enkel Karl Matthias Siegert? Ihm ist wichtig, dass das Thema nicht länger verdrängt wird.
Ich glaube, es gehört aber beides zum Leben dazu, zu seinem Leben dazu. Und damit auch zu unserer Familiengeschichte. Das schmälert nicht seine Verdienste um Güstrow, auch nicht seine Verdienste um die Landeskirche, hat da ja auch wichtige Funktionen gehabt, auch nicht seine Verdienste im Kirchenkampf in Güstrow. Aber das andere ist eben auch da und es fällt ins Gewicht. So stark, dass der Name eben zurückgezogen wird, was ich schade finde, aber verstehen kann.
Für den Kirchenhistoriker Ulrich Peter steht der Fall Siebrand Siegert stellvertretend für eine ganze Generation von Pastoren der Mecklenburgischen Landeskirche. Und für die immer noch nicht aufgearbeitete Geschichte der bekennenden Kirche.
Der Bekennermut von Siebrand Siegert, den ich hoch einschätze, hat nicht verhindert aufgrund seiner politischen Sozialisation als Nationalprotestant, dass er sozusagen ausgerutscht ist. Wer mit dem Teufel aus einem Topf ist, braucht einen verdammt langen Löffel.
Das war der Kunstkarten hier bei NDR 1 Radio MV. Und hier noch ein Transparenzhinweis. Im NDR-Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern ist Siebrand Siegert, der Urenkel des 1954 verstorbenen Pastors und Superintendenten Siegert, als Chef vom Dienst und Redaktionsleiter tätig. In Themenfindung, Beauftragung, Recherche, Produktion und redaktionelle Abnahme war er nicht eingebunden. Mein Name ist Heiko Kräft. Vielen Dank für Ihr Interesse. ARD